Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, keiner mag es, aber jeden kann es treffen und trifft es irgendwann einmal, krank zu sein. In Gesprächen, im Fernsehen, auf Spruchkarten, auf Anhängern, auch bei Geburtstagen ist denn dann immer wieder die Rede davon, das Wichtigste ist die Gesundheit. Und ja, unsere Gesundheit ist ein hohes Gut. Keiner von uns möchte sie missen. Jeder von uns tut gut daran, dankbar dafür zu sein und alles in seiner Macht Stehende zu tun, um dieses Gut zu erhalten. Und trotzdem stehen wir gerade auch als Christen in unserer Zeit, die so viel Wert auf Gesundheit und langes Leben legt, in der Gefahr, aus dieser schönen und guten und wünschenswerten Gabe Gottes einen Abgott zu machen. Nämlich dann, wenn sich alles nur noch um die Gesundheit dreht. Und so zeigt uns unser heutiger Predigttext eine Seite unseres Christseins, die wir gern verdrängen. Die Bibel gebraucht dafür den Begriff des Kreuzes. Krank sein, sterben, Schmerzen, Not, Einsamkeit oder auch alles zusammen sind Folgen der menschlichen Sünde. Doch wenn diese Dinge uns im Glauben anfechten, weil wir vielleicht anfangen, an der Liebe Gottes zu uns zu zweifeln, dann werden sie zu einem Kreuz, das es geduldig zu tragen geht. Kein Christ, kein Kreuz. Jesus sagt, der Jünger steht nicht über dem Meister. Und so wie Jesus sein Kreuz geduldig getragen hat, sollen auch wir unser Kreuz geduldig tragen. In unserem Text wird uns ein christliches Trauerhaus vor Augen gestellt. 3 Geschwister glauben an Jesus. Der Herr liebt sie und trotzdem musste einer von ihnen sterben, der Bruder Lazarus. Alle Hoffnungen und Gebete der Schwestern blieben scheinbar unerhört. Hätte Jesus das nicht verhindern können, fragen dann später im Kapitel selbst die Juden, die dabei sind. So ist es mit dem Kreuz, das alle Christen zu tragen haben. Wir würden ihm gern entkommen, ihm ausweichen oder es zumindest ganz schnell wieder loswerden. Aber es kommt trotzdem. Denn es gehört zum Christsein dazu. Wir sollen nichts anderes erwarten. Denn Gott hat uns das in seinem Wort so zugesagt. Und so wollen wir heute gemeinsam betrachten das verborgene Werk Jesu in unseren dunklen Stunden. Und 3 Dinge können wir an diesem Text lernen. Erstens, verborgen ist seine Liebe, aber tröstend. Zweitens, verborgen ist seine Hilfe, aber nah. Und drittens, verborgen ist seine Herrlichkeit, aber gewiss. Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, den beiden bekannten Schwestern aus der Bibel, wird krank. Das ist etwas ganz Alltägliches. Das geht uns auch so. Und was tun wir, wenn wir krank sind? Nun, das kommt ganz auf die Krankheit drauf an. Da haben wir vielleicht zunächst erstmal unsere Hausmittelchen, bei einer Erkältung zum Beispiel. Und wenn die nicht helfen, dann gehe ich in die Apotheke. Ich belese mich vielleicht. Und wenn es gar nicht besser werden will, gehe ich irgendwann zum Arzt. Wir wollen uns also zunächst gern einmal selber helfen. Maria und Martha schicken einen Boten los mit dem Auftrag: Herr, den du lieb hast, der liegt krank. Vielleicht war es gar nicht so schwer, aber so wie es auch bei uns schon einmal gewesen ist oder vielleicht bei Bekannten, dass auf eine kleine Ursache eine große Wirkung folgt, so heißt es nicht umsonst in einem unserer Lieder: Wer heute ist frisch, gesund und rot, ist morgen krank, ja wohl gar tot. Was tun wir aber, wenn wir krank werden? Wenden wir uns doch an den, der von sich gesagt hat, dass er unser Arzt ist, an Jesus. Er ist unser Helfer auch in irdischer Not. Doch wie oft wird Jesus auch in unserem Leben eher zu einer Art Notnagel, an den wir erst dann denken, wenn alle andere Hilfe versagt? Als Lazarus krank wird, da schicken seine Schwestern eine Botschaft zu Jesus. Viele Christen werden zutiefst davon angefochten, dass Jesus uns auf der einen Seite seine Freunde nennt, dass wir seine Freunde sind. Wir haben seine Liebe, aber wir sind trotzdem krank. Da leidet einer Tag für Tag. Und oft genug ist es so, dass es nicht nur nicht besser, sondern sogar noch schlimmer wird. Und schließlich muss auch ein Christ einmal sterben. Ist das wirklich Liebe? Bedeutet Liebe nicht, dem anderen so viel wie möglich Schmerzen zu ersparen? Liebt Jesus mich also doch nicht, wenn er Schmerzen zulässt, wenn er es erlaubt, dass ich leide, dass ich einsam bin, dass ich nicht weiß, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite oder wenn ich in meinem Glauben angefochten bin? Die Geschwister in unserem Text berufen sich nicht auf ihre Liebe zu Jesus, sondern auf seine Liebe zu ihnen. Johannes sagt dann auch später, dass Jesus die Geschwister liebt. Ist das nicht wunderbar? Gott liebt dich und mich. Seine Liebe ist eine ganz wunderbare Liebe. Es ist die Liebe, die immer das Beste für den anderen sucht und will und schafft. Jesus ist unser Freund. Gott liebt uns. Wie kann es also sein, dass wir leiden? Die göttliche Liebe, diese unergründliche, wunderbare, gesegnete Liebe geht weit über das hinaus, was wir für gewöhnlich unter Liebe verstehen. Und so macht die Bibel deutlich, dass auch Leiden, schwere und dunkle Zeiten, dass auch das Kreuz zu unserem Besten dient. Und wenn wir dann anfangen, an der Liebe Gottes zu zweifeln, dann hilft der Blick nach vorn, der Blick auf das Kreuz. Es steht über unseren Altären in den Kirchen. Viele haben es zu Hause in ihren Wohnungen oder tragen es vielleicht als einen Anhänger mit sich. Das Kreuz ist der höchste Ausdruck und Beweis für die Liebe Gottes. Eine Liebe, die es erforderlich macht, dass Lazarus und seine Schwestern eine kleine Zeit leiden mussten. Doch wie wunderbar und herrlich wird ihnen später geholfen. Jesus hat unser größtes Problem längst für uns gelöst. Die Ursache für all unsere Krankheit, die Sünde, die hat er vergeben und gesühnt. Den Zorn Gottes hat er gestillt. Sein Blut, seine Schmerzen am Kreuz machen es möglich, dass wir heute ohne Sünde vor Gott dastehen können. Seine Liebe führt uns nun so, dass wir am Ende wirklich in der Ewigkeit ankommen, wo wir diese Liebe ganz und vollkommen genießen können, auch wenn wir die Wege, die Gott uns führt, manches Mal nicht verstehen. Und deswegen, weil das so ist, schreibt Paulus die bekannten Worte an die Römer: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es ist tröstlich zu wissen, Gott liebt uns, auch wenn unseren Augen diese Liebe so manches Mal verborgen bleibt. Verborgen ist aber nicht nur seine Liebe, sondern auch seine Hilfe. Aber sie ist nah. Jesus liebt die betroffenen Personen. Ja, weil er sie liebt, wartete er absichtlich darauf, dass Lazarus stirbt. Und erst nachdem Lazarus gestorben ist, macht er sich auf den Weg nach Bethanien. Wir sehen, der Glaube der Schwestern wird auf eine ganz ernste Probe gestellt. Was ist schon die Verheißung Gottes, wenn man vor dem toten Bruder steht? Dann sieht die Verheißung leer aus, unwirksam. Er ist doch gestorben. So geht es uns oft mit Gottes Zusagen und Verheißungen. Sie enttäuschen uns für eine gewisse Zeit und dann braucht es Glauben. Einfachen, reinen Glauben, Vertrauen darauf, dass Gott trotzdem zu seinen Zusagen steht, dass er uns nicht hängen lässt. Ja, manchmal benötigen wir Glauben angesichts des Unmöglichen, um an den Zusagen Gottes festzuhalten. Doch Vertrauen auf Gottes Zusagen enttäuscht nie. Je größer die Enttäuschung im Augenblick auch zu sein scheint, umso überwältigender ist dann die Freude und das Glück, wenn sie wunderbar erfüllt werden. Wir dürfen beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben und uns von Jesus trösten lassen, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus ruft den Jüngern dann zu, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und die Jünger, die sind entsetzt. Meister, eben wollten sie dich noch steinigen, jetzt willst du wieder dorthin ziehen? Und Jesus sagt, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Man kann das Unverständnis der Jünger förmlich aus dem Text herausspüren. An Lazarus denken sie schon lange nicht mehr. Warum will Jesus sich jetzt plötzlich in Gefahr begeben? Sie verstehen nicht, was die Reise nach Judäa und die Krankheit ihres Freundes miteinander zu tun haben. Oft erscheint es uns so, als würde unsere Lage und Gottes Handeln nicht zusammenpassen. Es sollte der letzte Weg Jesu nach Jerusalem werden. Jesus macht sich auch für uns auf den Weg. Aber er scheint in die falsche Richtung zu gehen. Was redest denn du denn da, Jesus? Mach dich auf den Weg nach Bethanien. Da hättest du doch schon längst hingehen sollen. Dein Freund braucht deine Hilfe. Anstatt Jesus für uns sorgen zu lassen, wollen wir lieber für ihn sorgen. Lieber Gott, lass mich mal machen. Ich glaube, ich habe da eine gute Idee, wie mein Leben am besten laufen sollte, sodass es ein gutes und schönes Leben ist. Wir wollen gern selbst für unser Leben vorsorgen. Die Jünger kümmern sich um Jesus und vertauschen damit die Rollen. Die Frage ist doch, wer sorgt hier für wen? Jesus sorgt für uns. Doch seine Hilfe, seine Fürsorge bleibt uns wie den Jüngern damals oft genug, zumindest eine Zeit lang, verborgen. Jesus ist in der einmaligen Lage gewesen, sein ganzes Leben, jeden Tag und jede Stunde davon mit großer Klarheit vor sich zu sehen. Unsere Augen sind von der Sünde verdunkelt. Jesus bewegt sich mit einer Sicherheit durch das Leben, die uns oft verblüfft. Durch unseren Glauben sind wir auf demütige Art und Weise, ihm mit unserem Lebensweg zu folgen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, schreibt der König Salomo. Wir dürfen uns ganz in die Hände Gottes begeben. Sein Wille, den er uns in seinem Wort zeigt, soll geschehen, bis wir mit der letzten Stunde unser Ende erreichen. Wir können ohne Furcht in Gefahren gehen, weil wir wissen, nichts kann unser Werk unterbrechen oder stoppen, bis Gott selbst die Stunde unseres Todes kommen lässt. Dann sollen wir Ruhe finden und alles wird gut sein. Keiner von uns braucht sich zu fürchten, denn niemand wird uns auch nur eine Stunde von unserer Lebenszeit rauben können. So wie auch bei Jesus. Jesus sagt, die Zeit, die Gott mir hier zur Verfügung gestellt hat, ist noch nicht verstrichen. Solange meine Zeit zu sterben noch nicht gekommen ist, kann kein Mensch mich daran hindern. Erst wenn die Zeit abgelaufen ist, dann werde ich sterben und nicht mehr in der Lage sein, etwas zu tun, so wie man damals in der Nacht ohne Licht nicht laufen konnte. Und so hat Jesus auch eine festgelegte Zeit, in der er uns hilft. Oft geht es uns dann so, dass wir nicht in der Lage sind, diese Hilfe entweder zu erkennen oder als solche zu schätzen. Aber sie ist da, denn genau das hat er uns versprochen. Auch Maria, Martha und Lazarus erhielten seine Hilfe. Er schickt ihnen durch den Boten sein Wort. Das Wort stärkt sie. Es zeigt den weiteren Verlauf der Geschichte. Und Lazarus ist dann nicht nur gesund geworden, sondern sogar wieder lebendig. Und Jesus ist dadurch als Herr über Leben und Tod erwiesen worden. Das zeigt der Text als letztes. Auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens ist Jesus bei uns. Verborgen ist seine Herrlichkeit aber gewiss. Eine doppelte Antwort nimmt der Bote, den die Geschwister zu Jesus geschickt haben, mit nach Hause. Zum einen, eine Krankheit ist es, die nicht zum Tod führt. Damit werden die unmittelbaren Ängste und Sorgen der Schwestern angesprochen. Und die andere Antwort ist, diese Krankheit dient zur Ehre Gottes und seines Sohnes. Wir erhalten einen Einblick darin, wie Gott unsere Krankheit, unsere Not und unser Kreuz als Christen sieht. Beachten wir, Jesus sagt nicht, Lazarus, du wirst nicht sterben. Die Worte, diese Krankheit ist nicht zum Tod, erklären, dass das letztendliche Ergebnis und der Ausgang der Krankheit nicht der Tod sein wird. Sie verheißen das Wunder, das Jesus wirken wird. Sie versprechen, selbst wenn Lazarus stirbt, wird er nicht im Tod bleiben. Dürfen wir diese Worte nicht bis heute für uns in Anspruch nehmen? Wissen wir nicht, dass auch unsere Krankheit nicht zum Tod ist? Das ewige Leben bei Gott, das er uns am jüngsten Tag verwirklichen will, das er uns in der Taufe geschenkt hat, wirft sein wunderbares Licht in die dunklen Stunden unseres Lebens. Und dann dient unsere Krankheit noch einem Zweck, der in diesem Leben oft gar nicht sichtbar wird, nämlich der Ehre Gottes. Die Ehre Gottes und die Ehre seines Sohnes macht es erforderlich, dass Lazarus krank wird, ja, dass er stirbt. Damit der Sohn Gottes durch ihn verherrlicht werden kann, musste er leiden und leiden wir bis heute. Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Durch die Auferweckung des Lazarus, der im Grab lag und schon gestunken hat, weil die Verwesung eingesetzt hat, wird Jesus uns als die Auferstehung und das Leben offenbart. Später bezeugt der Apostel Paulus von ihm, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Ehre des Vaters und die seines Sohnes, unseres Erlösers, ist immer noch das höchste Ziel in allem, was sich im Leben eines Christen ereignet. Zu dieser Herrlichkeit gehört immer unsere Erlösung, denn dadurch wird Gott besonders geehrt. Wenn seine Barmherzigkeit und seine Liebe in Christus gelobt wird, dann hat unser Leben sein allerhöchstes Ziel erreicht. Und was immer uns hilft, unser Vertrauen auf Christus zu stärken, alles, was uns stärker an seine Liebe festklammern lässt, alles, was uns hilft, geduldiger und vertrauensvoller gegenüber seiner Weisheit und Macht zu werden, gewisser und freudiger in der Hoffnung, all das dient seiner Herrlichkeit. Und obwohl dieser Weg Gottes mit uns auch Not, Leid und Traurigkeit für uns einschließen mag, dient er doch immer zu unserem zeitlichen und ewigen Besten. Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Warum Jesus nach Judäa wollte, wird nun klar. Lazarus ist gestorben und Jesus geht, um ihn aufzuwecken. Lazarus war tot und Jesus wusste es. Wir finden nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass ein zweiter Bote Jesus diese Nachricht überbrachte. Er wusste aufgrund seiner Allwissenheit, was sich abgespielt hatte. Und so ruht sein Auge auch auf jedem von uns. Er steht immer in ganz direktem und engen Kontakt mit seinen Freunden. Jesus nennt Lazarus unseren Freund und erhebt seine Jünger hoch, damit sie neben ihm stehen. Im selben Kreis stehen sie, wie ihr Meister und Freund. Lazarus als Freund von Jesus ist auch ein Freund der Jünger. Wir alle, die wir Freunde Jesu sind, sind untereinander verbunden. Das ist die verborgene Herrlichkeit der Kinder Gottes, die man nicht sehen kann, die aber ganz gewiss ist. Lazarus ist eingeschlafen, das ist himmlische Sprache. Er ist eingeschlafen und schläft jetzt. Dieser Ausdruck, wenn einer gestorben ist, ist bis heute weit verbreitet, weil der Tod des Menschen dem Schlaf äußerlich so ähnlich scheint. Wenn Menschen davon reden, versuchen sie aber nur, den Tod schön zu reden. Jesus aber macht aus dieser Redeweise Wirklichkeit. Hier finden wir die Andeutung auf die Auferstehung der Kinder Gottes zum ewigen Leben. Wenn einer abends einschläft, dann hat er die gewisse Hoffnung, am nächsten Morgen wieder aufzuwachen. Wir Christen sind vom ewigen Tod und vom Zorn Gottes durch das kostbare Blut des Sohnes Gottes erlöst worden. Und nun sollten wir uns im Glauben üben. Wir sollten uns darin üben, zu lernen, den Tod zu verachten und ihn als einen Schlaf zu sehen. Einen wunderbaren Schlaf. Unser Sarg, das ist nichts weiter als der Schoß unseres Heilandes Jesus Christus und die Tür ins Paradies. Unser Grab ist wie ein Ruhebett, da wir in Wahrheit bei Gott sind. Und das darf unser Trost in den dunklen und dunkelsten Stunden unseres Lebens sein, dass Jesus mit seiner Liebe, Hilfe und Herrlichkeit bei uns ist. Ganz gewiss. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.